Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Die Corona-Pandemie ist für viele Menschen eine schwierige Zeit, selbst wenn sie nicht krank sind oder Angehörige verloren haben. Viele leiden unter den Einschränkungen, wirtschaftlich, sozial, psychisch. Das ist verständlich. Viele von ihnen sehen auch ein, dass das Coronavirus gefährlich ist. Einige halten es aber für ungefährlich. Die Maßnahmen dagegen bezeichnen sie als Abschaffung der Demokratie. Gerade über die berichten Medien viel lieber, weil sie ungewöhnlich sind. Aber vielleicht auch, weil wir verstehen wollen, warum mancher so denkt. Dazu gleich mehr. Und was wären wir froh, wenn wir nicht über solche Themen sprechen müssten, gerade im Sommer. Früher gab es da mal dieses Sommerloch, in dem Medien viel über Belanglosigkeiten berichtet haben. Wo ist das eigentlich geblieben? Wir sehen uns gleich danach zurück. Wie gefährlich das Coronavirus für viele Menschen ist, wollen einige nicht wahrhaben. In Berlin waren es am Wochenende rund 20.000, die gegen Hygieneregeln, Maskenpflicht und andere Einschränkungen demonstriert haben. Bei vielen geht ihr Zweifel auf Nachrichten im Messenger-Dienst Telegram zurück. Dort gibt es Gruppen mit tausenden Mitgliedern, in denen Verschwörungserzählungen rund um das Virus verbreitet werden. Darüber haben wir in Medias Res schon berichtet. Wie so eine Radikalisierung vor sich geht, haben NDR und Süddeutsche Zeitung jetzt wochenlang bei Telegram beobachtet. Svea Eckert und Peter Hornung berichten.
Bettina Bauernfeind ist Diplom-Betriebswirtin. Sie ernährt sich vegetarisch, macht viel Sport und hat bei der letzten Wahl die Grünen gewählt. Es scheint so, als stehe die Frau aus Bad Segeberg mitten im Leben. Auf die Maskenpflicht in Corona-Zeiten darf man sie allerdings nicht ansprechen.
Das ist ausschließlich ein Instrument, um Menschen zu unterdrücken. Und dann wusste ich so, und jetzt hat es angefangen. Jetzt sind wir alle kurz vorm Untergang. Und ich sage definitiv, dass der Plan ist, tatsächlich 7 Milliarden Menschen zu ermorden.
Dahinter stecke Bill Gates und seine Kumpanen, sagt Bettina Bauernfeind. Und wenn es ihm nicht gelinge, alle umzubringen, so sollten sie doch zumindest dahin vegetieren. Um zu verstehen, was mit ihr passiert ist, muss man in jene digitale Welt eintauchen, in der sie sich in den vergangenen Monaten oft aufgehalten hat, im Messenger-Dienst Telegram. Eine App, die jeder kostenlos auf sein Smartphone laden kann. Der NDR und die Süddeutsche Zeitung haben wochenlang über 1000 Gruppen und Kanäle bei Telegram analysiert, die sich deutschlandweit seit Anfang März gebildet hatten. Erst ging es oft schlicht darum, sich zu Demos zu verabreden, aber dann wurden Unverständnis und Verunsicherung zu Empörung und schließlich zu Wut. Menschen wie Bettina Bauernfeind trafen bei Telegram auf rechtsextreme Weltuntergangspropheten und Verschwörungsmystiker, was bei ihr und den anderen offenbar Spuren hinterließ. Sie selbst sei zunächst bei Facebook gewesen.
Dann wurde Facebook immer mehr zensiert und dann hieß es, Telegram ist eine Alternative, so alle auf Telegram. Und da sind wir momentan noch.
Von den insgesamt über 100.000 Menschen, die in den analysierten Corona-Gruppen schreiben, waren der Auswertung zufolge 2/3 zuvor nicht bei Telegram. Und viele hatten von den dort kursierenden kruden Theorien wohl noch nie etwas gehört. Gut jeder 5. dieser Telegram-Neulinge wechselte im Laufe der Monate in andere Gruppen. Darunter sind solche, in denen es nur um Verschwörungsmythen geht, aber auch klar rechtsextreme Gruppen. Im schlimmsten Fall landen Nutzer dort, wo mittlerweile auch dazu aufgerufen wird, sich zu bewaffnen. Wer ohnehin schon anfällig sei für Verschwörungsglauben, sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberti von der Uni Mainz, der verliere sich schnell in diesen Gruppen.
Jemand fängt vielleicht an mit eher harmlosen Verschwörungserzählungen, ist in einer Telegram-Gruppe und bekommt dann immer mehr diese Inhalte präsentiert.
Telegram sei dabei als Messenger-Dienst näher an den Menschen. Das trage zur Verbreitung der Verschwörungsmythen bei.
Das heißt, man hat dann zwischen vielleicht dem Familienchat und der Nachricht vom eigenen Partner plötzlich eben diese Inhalte, die viel persönlicher adressiert wirken und dadurch eben auch nochmal überzeugender.
Eine Pandemie wie die jetzige rufe einen Kontrollverlust hervor und Ohnmachtsgefühle. Menschen glaubten noch stärker an Verschwörungen als ohnehin. Einen solchen Kontrollverlust, den erfährt auch die Segebergerin Bettina Bauernfeind jeden Tag.
Wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich nur Maskenträger oder gefühlt. Das ist für mich erschreckend, weil die sind fast schon seelenlose. Also die kippen gerade total weg. Planet der Zombies.
Erkannt hätten das aber nur Menschen wie sie, die offen darüber sprechen. In den Gruppen, im Messenger-Dienst Telegram.
Peter Hornung und Svea Eckert über Corona-Zweifler bei Telegram. Thank you. Viele Sportler sind heute nicht mehr auf die klassischen Medien angewiesen, wenn sie Öffentlichkeit haben wollen. Unter anderem in Deutschland machen viele Fußballvereine ihr eigenes Programm im Internet, das weitgehend ohne journalistische Kritik auskommt. In den USA machen das mittlerweile auch einzelne Sportler, etwa Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe und Basketballer LeBron James. Über US-Profisportler als Medienmacher berichtet Kerstin Zilm aus Los Angeles.
Basketball-Superstar LeBron James kam die Erkenntnis 2014. Da wollte er erklären, warum er von Miami zurück nach Cleveland ging, um wieder mit den Cavaliers zu spielen. Er konnte aber nirgendwo seine Perspektive 100%ig und unkontrolliert darstellen. Mit seinem Geschäftspartner Maverick Carter gründete er Uninterrupted, eine Online-Plattform für Sportlerinnen und Sportler. Daraus wurde ein mehrschichtiges Medienunternehmen, Spring Hill Entertainment, benannt nach dem Viertel von Akron, Ohio, in dem der Ausnahmeathlet aufgewachsen ist, James in einem Bloomberg-Interview.
When we talk about storytelling, we want to be able to hit home.
Wir wollen Geschichten erzählen, mit denen sich möglichst viele zu Hause identifizieren können, sagen können, das kenne ich oder das kann ich auch schaffen. Wir wollen authentisch sein. Sie war nicht allein mit der Idee. Fast gleichzeitig gründete der ehemalige Baseball-Superstar Derek Jeter ein ähnliches Projekt, The Players Tribune. 4 Jahre später, 2018, Donald Trump hatte Barack Obama im Weißen Haus abgelöst, kritisierte LeBron James den US-Präsidenten auf einem seiner Medienkanäle und Fox-Moderatorin Laura Ingraham sagte dann Folgendes:
Keep the political commentary to yourself, or as someone once said, shut up and dribble.
Sie forderte den Spieler auf, seine Klappe zu halten und zu spielen. Das kam bei Athletinnen und Athleten nicht gut an. Die waren sowieso schon politisch aktiver geworden. Polizeibrutalität und Rassismus machten Schlagzeilen. NFL-Quarterback Colin Kaepernick wurde von der Nationalen Football-Liga kaltgestellt, nachdem er als Protest gegen soziale Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen zur Nationalhymne kniete. Präsident Trump heizte die Stimmung an. LeBron James machte klar, Sportler werden nicht die Klappe halten.
We will definitely not shut up and dribble.
Mehr und mehr folgen seinem Vorbild und schaffen sich eigene Plattformen, um Geschichten aus ihrer Perspektive zu erzählen. Oder sie machen Verträge mit Medienunternehmen, die ihnen großen Einfluss geben. Colin Kaepernick machte in diesem Frühjahr einen Deal mit Disney. Er entwickelt dort mehrere Projekte, bei denen Schwarze und Latinos das Sagen haben werden. Unter anderem eine Dokumentation über sein Leben vom Spielfeld zum Protest. Nicht immer sind die neuen Inhalte vordergründig politisch orientiert.
All right, here we go. Y'all ready? 3, 2, 1.
NBA-Star Stephen Curry produziert mit seinem Unternehmen Unanimous Media Familiengeschichten und Gameshows fürs Fernsehen. Auf seinem YouTube-Kanal präsentiert Curry derzeit Home Championships zwischen Athletinnen und Athleten in Corona-Quarantäne.
This is the ultimate home championship. Let's get it.
Kollege Kevin Durant entwickelt Dokumentarfilme. Ski-Ass Lindsay Vonn produziert mit ihrer Firma Après Productions seit dem Frühjahr Geschichten von Sportlerinnen. Tennisstar Serena Williams steuert im Vorstand von Verizon Media Inhalte des Medienkonglomerats. Und Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe hatte gerade Premiere mit ihrer eigenen Interviewshow auf HBO. Seeing America with Megan Rapinoe.
It is like the what do we do now moment.
Sie interviewt progressive Politikerinnen, Journalisten, Komiker und Künstlerinnen. Ihr Ziel: Politik cool machen, Engagement wecken, Zuschauer zum Wählen motivieren.
Our lives are political in so many ways and so.
Unsere Leben sind so sehr von Politik bestimmt. Das möchte ich mehr Leuten klar machen und sie dazu bringen, für mehr Gerechtigkeit und bessere Bedingungen ihre Stimmen zu erheben. In ihren Vierteln, aber auch für sich selbst. Die Zeit scheint in den USA so reif wie nie zuvor zu sein, diese neuen Stimmen zu hören, Geschichten zu sehen, die unterdrückt, vernachlässigt oder nicht einmal wahrgenommen wurden. Athletinnen und Athleten sind entschlossen, Plattformen zu schaffen, mit deren Hilfe diese Geschichten nicht wieder verloren gehen. Gotham Chopra, Regisseur des Dokumentarfilms Shut Up and Dribble.
There's a rich history of athletes finding their voice.
Es gibt eine lange Geschichte von Sportlern, die politisch Einfluss nehmen. Jetzt hat der beste Basketballspieler unserer Zeit, der zudem noch offen seine Meinung sagt, anderen das Selbstbewusstsein gegeben, es ihm nachzumachen.
You know, have this confidence now. To let their voices be heard.
LeBron James' Medienfirma Spring Hill hat übrigens gerade 100 Millionen Dollar von Investoren für den Ausbau ihrer Inhalte bekommen. Klappe halten und spielen, Das lässt sich jedenfalls niemand mehr sagen.
Kerstin Zilm über US-Profisportler als Medienmacher. Eigentlich wollten wir heute in Medias Res auch über ein Urteil berichten zum Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuznirova, beide 27 Jahre alt. Sie waren vor 2,5 Jahren erschossen worden. Der Polizeipräsident Tibor Gaspar sagte damals:
Sie wurden mit Schüssen in Brust und Kopf getötet. Die Tatortuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Bislang wurde keine Waffe gefunden. Wahrscheinlich hängt der Mord mit seiner journalistischen Tätigkeit zusammen.
Tatsächlich hatte Kuciak über zwielichtige Geschäfte des Unternehmers Marian Kotschner berichtet und über Verfilzungen von Politik und Wirtschaft. Eine Reportage Kuciaks wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Daraufhin gab es Massendemonstrationen gegen Korruption und die Regierung trat zurück. Vor Gericht stehen Kotschner als mutmaßlicher Auftraggeber und mögliche Mittäter. Der Todesschütze und ein weiterer Komplize hatten Geständnisse abgelegt. Wie gesagt, eigentlich sollten heute die Urteile verkündet werden, aber das Spezialgericht in Bratislava hat den Termin verschoben und zwar erst gestern Nachmittag. Offizielle Begründung, es seien weitere Beratungen über das Urteil nötig. Slowakische Tageszeitungen nennen das ungewöhnlich, so etwas hat es offenbar nie zuvor gegeben. Als neuer Termin wurde der 3. September genannt, ob da aber die Urteile im Mordfall Kuciak verkündet werden, ist offen. Vor einem Monat hat das RBB-Sommerinterview mit dem damaligen AfD-Politiker Andreas Kalbitz für Aufsehen gesorgt. Zu oberflächlich, zu unkritisch hieß es danach. Einen Rechtsextremisten hätte man anders befragen müssen. Eine Kritik, der sich später auch ein Teil des Vorstands des Berliner DJV angeschlossen hat, also des Landesverbandes des Deutschen Journalistenverbands. Aber eben nur ein Teil. Nachdem der interne Streit über diese Medienkritik öffentlich wurde, hat der Vorstand geschlossen seinen Rücktritt angekündigt. Michael Mayer erklärt, warum.
Selten hat ein Fernsehinterview in einem Journalistenverband so hohe Wellen geschlagen. Das Sommerinterview des RBB mit dem brandenburgischen AfD-Vorsitzenden Andreas Kalbitz war weithin kritisiert worden, auch im RBB selbst. Erst etliche Tage später reagierte der DJV Berlin mit einer Erklärung, einer Art Medienkritik auf das Interview. Diese wurde aber nicht veröffentlicht, sondern ist nur dem RBB direkt übermittelt worden, an die Intendantin, dem Chefredakteur und an den Redakteursausschuss. Darin wurde unter anderem auch kritisiert, dass der RBB ein Interview durchführt mit dem Vertreter einer Partei, die vom Brandenburger Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird. Diese Erklärung wurde von 3 Vorstandsmitgliedern im Landesverband, auch vom Vorsitzenden Christian Walter, aber nicht mitgetragen. Walter stellt fest:
Wenn ich aber später reagiere, dann ist meine Erwartung, dass ich dann auch irgendwas Ausgegorenes habe, was obendrein auch noch mit den Akteuren, die wir selber auf dem Feld haben, abgestimmt ist. Das heißt, ich hatte gesagt, wir müssen uns nicht nur darüber verständigen, warum wir so eine Kritik formulieren, was sonst nicht zu unseren Gepflogenheiten gehört, sondern wir müssen auch genau definieren, was wir eigentlich kritisieren. Und wir sollten das mit unserer Gruppe von Journalisten, vom Journalistenverband im RBB auch abstimmen.
Walter sagt, bislang habe es vom DJV keine Medienkritik gegeben bezüglich anderer fragwürdiger Berichterstattungen, etwa wie die Bild-Zeitung mit dem Virologen Christian Drosten umging oder als die Berliner Zeitung allzu positive Berichte über eine Genforschungsfirma brachte, an der der Herausgeber beteiligt ist. Auch frühere Interviews des RBB mit dem Brandenburger AfD-Chef Kalbitz riefen keinerlei Kritik hervor, so Walter. Der Pressesprecher des Bundesverbands des DJV, Henrik Zörner, hatte dennoch keine Bedenken, das RBB-Interview mit Andreas Kalbitz zu kritisieren. Zörner schrieb im DJV-Blog, dass in dem Interview ein beharrliches Nachfragen nicht stattfand. Es sei, Zitat, Harmoniesoße statt Konfrontation gewesen. Zörner sagt, das habe der Bundesverband so auch zeitnah nach der Ausstrahlung des Interviews formuliert.
Nämlich, dass ein Interview, in dem sich ein Politiker dieser extremen Partei weitlich selbst präsentieren kann, indem wenig kritisch nachgefragt wird, dass ein solches Interview eigentlich besser hätte vermieden werden sollen. Diese Position haben wir vertreten. Man kann sicherlich auch eine gegensätzliche Position vertreten. Entscheidend ist aber, glaube ich, dass man eine solche Diskussion führt. Und das ist sicherlich längere Zeit durch den DJV Berlin nicht passiert.
Zum Skandal wurde die Debatte um das Interview nicht zuletzt auch, weil Einschätzungen, sogar interner Mailverkehr, an die Berliner Zeitung durchgestochen wurden. Von Intrige und Vertrauensverlust war anschließend die Rede. Das Ganze sei äußerst ärgerlich, meint Hendrik Zörner vom Bundesverband, zumal es derzeit wahrlich dringendere Probleme im Verband gäbe.
Der DJV kümmert sich in diesen Tagen intensiv um Kolleginnen und Kollegen, die von der Corona-Krise betroffen sind, insbesondere um die Freien. Viele von denen stehen am Rande ihrer Existenz, die wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und in einer solchen Situation brauchen weder die Journalistinnen und Journalisten noch die Bürger Schlagzeilen über interne Diskussionen aus dem DJV bzw. aus einem Landesverband von ihm.
Die Frage ist, ob der Berliner Landesverband durch die Wahl eines neuen Vorstands im September zur Ruhe kommt. Christian Walter ist optimistisch, dass die Verbandsarbeit künftig vertrauensvoll fortgesetzt werden kann.
Es ist doch ganz klar, die Fusion nach 15 Jahren hat den Verband naturgemäß erheblich gestärkt. Das sind jetzt nicht mehr zwei konkurrierende Verbände mit je 1700 Mitgliedern, sondern es ist ein starker Verband. Und der hat natürlich auch personell mehr Ressourcen als vorher. Und wenn jetzt im Zuge dieses Rücktrittes der eine oder andere Raufbold vom Feld verschwindet, dann wird das sicherlich eher begünstigen, dass man mit einem neuen Team da antritt, als dass es das behindern wird.
In Berlin tritt der Vorstand des DJV-Landesverbandes zurück, und zwar zum 1. September. Im Herbst soll neu gewählt werden. Michael Mayer berichtete. An diesen Sommer werden wir uns wohl auch in Generationen noch erinnern, so ungewöhnlich war und ist er noch. Früher war dagegen im Sommer wenig los und Medien mussten Geschichten erzählen, die es sonst nie in die Nachrichten geschafft hätten. Unsere Kolumnistin vermisst diese Zeit.
Medias Res. Marina Weißband.
Wissen Sie, was ich vermisse? Das Sommerloch. Das war diese Zeit im Sommer, als die Politik Pause gemacht hat. Alle waren im Urlaub, die Nachrichten waren voll von Belanglosigkeiten. Tier macht Sache. In Münster ist ein Blumenkübel umgefallen. Es gab ja nichts zu berichten. Das war eine schöne Zeit. Das Sommerloch ist in den letzten Jahren ausgefallen. Und es scheint nicht wiederzukommen. Es gibt keinen Tag mehr, an dem es nichts zu berichten gibt. Jahrzehnte vergehen in Wochen, wenn man in historischen Zeiten lebt. Und das tun wir ohne Zweifel. In diesem Sommer gingen wir mit einer weltweiten Pandemie, einer Wirtschaftsrezession, den USA am Rande des Faschismus und Massendemonstrationen. Und das ist nur die Spitze unserer schmelzenden Eisberge. Die nächsten Jahre werden geprägt sein von einer Fülle von Krisen, die Einfluss aufeinander haben, uns schonungslos alle vorhandenen Ungerechtigkeiten aufzeigen und unsere Lebensart wieder und wieder radikal in Frage stellen werden. Allein das sich verändernde Klima wird in seinen unzähligen und unvorhergesehenen Auswirkungen und Kettenreaktionen unsere Schlagzeilen wohl bis auf Weiteres beherrschen. Ich vermisse es, auf Twitter Belanglosigkeiten zu schreiben. Fotos von besonders hübsch angemachtem Mittagessen. Erinnern Sie sich noch? Jedes Foto von einem Mittagessen ist ein Schweigen über massenhaftes Sterben geworden. Dabei brauche ich ihn, diesen Quatsch. Katzenvideos halten mich am Leben. Humor ist alles, was mir hilft, einen Schritt zurückzutreten und zu atmen. Und atmen ist so wichtig, sonst müsste man ja die ganze Zeit schreien. Wie viel schwerer müssen es Redaktionen von Massenmedien haben? Jede Story ist eingebettet zwischen Bilder von brennenden Wäldern, wütenden Menschenmassen. Jede Auslassung ist ein Statement. Alles wird emotionaler, auch die Journalistinnen selbst. Völlig zu Recht natürlich. In diesen Zeiten eine Meinung zu haben, schreibt die Moral ja vor. Aber wie verändert sich Journalismus unter der Bedingung der Dauerkrise, wenn jedes Schreiben zu einem politischen Akt wird, jedes Nichtschreiben auch? Natürlich kann man sich auf eine eingebildete Objektivität zurückziehen, aber die gibt es nicht. Das zeigen jene Publikationen am besten, die von sich selbst am lautesten behaupten, aus reinem objektiven Journalismus zu bestehen. Ich bestehe darauf, dass Journalistinnen ihre eigene Macht im Diskurs anerkennen. Sie verstärken Stimmungen und oft genug schaffen sie durch ihr eigenes Berichten Fakten in der realen Welt. Aber ich sehe auch, dass ständige Anspannung und Emotionalisierung mir nicht gut tut. Wahrscheinlich niemandem gut tut. Vielleicht war die Sommerpause mehr als das Fehlen relevanter Nachrichten. Vielleicht war es kollektiver Urlaub aus der emotionalen Vertiefung in Themen. Vielleicht hatte sie eine Funktion. Resetten, ausatmen, die brennende Welt ruhiger betrachten, um zu sehen, wo gezielt gelöscht werden könnte. Wir können uns keine Sommerpause mehr erlauben. In 3 Monaten könnten wir gut die nächsten 20 Jahre Entwicklung verpassen. Aber wir können vielleicht hin und wieder bewusst, gezielt und aller Aufregung zum Trotz Quatsch machen, Witze machen, Fotos von unserem Essen twittern, im Hinterhof einen Wein trinken, in vollem Bewusstsein unseres Privilegs, das tun zu können, in voller Solidarität mit allen, die keine Pause haben. Ziehen Sie zunächst Ihre eigene Maske fest über Mund und Nase, erst danach helfen Sie anderen Passagieren. Alte Weisheit aus dem Flugbetrieb. Gerade der Journalismus und die Politik müssen einen klaren Kopf bewahren. Atmen, um es allen zu ermöglichen.
Marina Weisband. Ihre anderen Kolumnen und die von Samira El-Wazil, Matthias Dell und Arno Orzesek finden Sie auch im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Julia Sloboda. Ich bin die stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Mainz der Allgemeinen Zeitung. Meine Schlagzeile von morgen ist das würdelose Wohnen eines Obdachlosen. Dabei geht es um einen Obdachlosen, den ich schon länger begleite und der jetzt eine Wohnung zugewiesen bekommen hat. Und ich wurde auf die Zustände in dieser Wohnung aufmerksam gemacht. Und diese Zustände sind halt sehr schlecht. Also der hat kein Waschbecken, keine Dusche, keine Spüle, keine Heizung. Es ist alles sehr dreckig, es ist ein Wasserschaden an der Decke und die Toilette ist auf dem Flur. Bei dem Vermieter handelt es sich um unser stadtnahes Wohnungsbauunternehmen. Und die haben sich eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass sie halt sozial verträgliche Wohnungen zur Verfügung stellen. Ja, gerade auch deswegen ist die Politik schon ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Und durch meine Geschichte kam jetzt schon so ein bisschen Bewegung in die ganze Sache. Und darum geht es in meiner Geschichte.
Der Büchermarkt stellt gleich 2 Biografien vor. Eine über Henri Michaud, die andere über Friedrich Nietzsche. Ab 16.10 Uhr hier im Deutschlandfunk mit Angela Gutzeit. Vorher um 16 Uhr die Nachrichten. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Tschüss.